Wenn ein Mann mit einem Auto mit Vollgas durch eine Menschenmenge fährt, dann ist das entweder eine psychische Störung, so heißt es dann meist in den offiziellen Medien, oder ein Ergebnis einer strukturellen Rassismuserfahrung. Na gut, das haben wir jetzt tatsächlich schon eine Weile nicht mehr als Begründung erlebt. Oder es ist schlicht und ergreifend Terror und möglicherweise islamischer oder islamistischer. Gibt es zwischen beiden eigentlich einen Unterschied? Und warum neigen Menschen, die dem Islam angehören, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren, offensichtlich eher dazu, Gewalt auszuüben? Dieses und andere Themen möchte ich besprechen mit Manfred Kleine-Hartlage. Er ist Publizist und unter anderem Autor des Buches Das Dschihad-System. Herr Kleine-Hartlage, Anis Amri ist 2016 hier in Berlin in einen Weihnachtsmarkt gefahren.
Wir wollen.
Vor wenigen Tagen, da gab es den Fall Liana, ein 16-jähriges Mädchen, das von einem Syrer erst belästigt und dann vor einen Zug gestoßen wurde. Beide Männer kamen aus islamischen Ländern, aber würden Sie sagen, es sind beides islamische Anschläge gewesen?
Ja, wenn auch sozusagen auf unterschiedlichen Stufen des politischen Bewusstseins. Also jemand wie Amri oder wie der Attentäter von Magdeburg, die hatten es ganz klar auf Symbole der christlichen Kultur, noch nicht mal des christlichen Glaubens, aber der christlichen Kultur abgesehen und wollten demonstrieren, nicht nur ihre Verachtung und ihren Willen, diese zu zerstören, sondern auch buchstäblich möglichst viele in der islamischen Terminologie sogenannte Ungläubige zu töten. Bei dem Fall Liana war es so, dass der Islam eher ein allgemeiner Hintergrund für ein solches Verhalten ist, das Ungläubige grundsätzlich als Menschen minderen Rechts ansieht, speziell deren Frauen, und dadurch zu sexueller, aber auch zu anderen Formen von Gewalt zumindest ermutigt. Ob der Verbrecher selber sich ein solches Bewusstsein, dezidiert politisch-islamistisches Bewusstsein hatte, das wage ich zu bezweifeln. Er war aber geprägt durch eine Kultur, die solche Verbrechen zumindest nicht mit der von uns erwarteten Schärfe verurteilt.
Wenn wir vielleicht mal zum zweiten kommen, und das sind ja die Hauptzahl der Fälle.
Ja, ja.
Da hört man ja oft aus solchen Kreisen dann so Begriffe wie deutsche Frauen sind Huren oder es ist ja nur eine Frau oder eine Ungläubige. Trotzdem ist es ja was anderes als die großen Terroranschläge. Wie kann man das fassen? Ist das so eine Art islamisch sozialisierter Terror, wenn man vielleicht so will?
Ja, so könnte man sagen. Also ich habe das Buch Das Dschihad-System genannt, weil ich bei der Analyse zu dem Ergebnis gekommen bin, dass der Gedanke des Dschihad im Sinne der Verdrängung anderer Religionen und der Völker, die sie tragen, die Kernidee des ganzen Islam ist. Also das gesamte Normensystem ist darauf zugeschnitten, die islamische Umma nach außen hin konfliktfähig zu machen. Und dazu gehört die systematische Abwertung des Ungläubigen, des Fremden, des Angehörigen nicht-muslimischer Völker. Dazu gehört natürlich auch die Abwertung von Frauen, die nicht Eigentum eines Mannes, möglichst eines muslimischen Mannes sind und sich nicht an islamische Spielregeln und Normen halten. In dem Fall hatten wir es mit einer jungen Frau zu tun, die sich einfach ganz normal in der westlichen Gesellschaft bewegt hat. Und das wird von sehr vielen Muslimen, die hier eingewandert sind, ich sage jetzt nicht allen, aber eben doch sehr vielen, einfach nicht als legitim akzeptiert, weil der Islam ein kulturelles Normensystem etabliert hat, das eben völlig anders geartet ist, und zwar schon von den Grundlagen her völlig anders geartet ist als das christliche Normensystem. Also hier haben wir eine grundsätzliche, nicht nur die Ablehnung eines anderen Glaubens, sondern die Vorstellung, dass der einem anderen Glauben anhängt, von vornherein keine Rechte hat. Und das ist in der islamischen Kultur zutiefst verwurzelt, auch im islamischen Recht verwurzelt. Also die Vorstellung, die Muslime von der Welt haben, die von Schriften bedeutender islamischer Gelehrter schon seit dem Mittelalter immer wieder als Doktrin bekräftigt werden, ist, dass die Muslime, weil sie ja als einzige Allah dienen, dazu berechtigt sind, alles, was den Ungläubigen gehört, die ja nicht Allah dienen und damit schon Aufrührer gegen Allah sind, ihnen alles zu nehmen. Es gehört eigentlich die ganze Welt den Muslimen, einschließlich der Ungläubigen nicht nur ihres Eigentums, sondern der Personen selbst. Und eine gerechte Ordnung, solange überhaupt noch Ungläubige auf der Welt ist, besteht darin, dass diese sich ihr Recht nicht nur auf ihr Eigentum, sondern auf ihr Leben und auf überhaupt jede Rechte von den Muslimen gewissermaßen mieten müssen. Die klassische Doktrin der Verbreitung des Islam lautet, erst die politische Herrschaft über bestimmte Länder zu erringen und dann die Spielregeln so zu setzen, dass die anderen Völker, die anderen Religionen auch verschwinden. Und wenn dass die Kultur durch eine solche Ideologie geprägt ist, dann wirkt sich das im Verhalten des Einzelnen auf der Alltagsebene aus. Insbesondere dort, wo der Islam eben mit anderen Gesellschaften, mit nicht-islamischen Gesellschaften im selben Land zusammen in irgendeiner Form koexistieren muss. Je mehr Muslime dann in einer solchen Gesellschaft leben, desto militanter und desto unduldsamer werden die Geltungsansprüche und die Herrschaftsansprüche des Islams vorgetragen, selbst wenn er noch nicht die politische Dominanz offiziell erreicht hat. Also ein Satz wie der Islam gehört zu Deutschland, das klingt dann, diejenigen, die sowas sagen, die kommen sich unglaublich liberal und weltoffen und multikulturell und aufgeschlossen vor, wird von Muslimen so verstanden, dass Deutschland zur islamischen Welt gehört. Also damit ist bereits die Unterwerfung unter islamische Dominanzansprüche von höchsten Repräsentanten dieses Staates ausgesprochen worden. Selbst wenn die das gar nicht so gemeint haben und einfach nur ein bisschen liberal aussehen wollten, so kommt es aber bei Menschen an, die in einer solchen Kultur sozialisiert wurden.
Das heißt, wenn wir jetzt vielleicht mal auf einen solchen Fall wie Liana oder es gibt viele andere runterbrechen, könnte man sagen, da kommt jemand aus einem islamischen Land, ein islamisch geprägter junger Mann nach Deutschland. Er hat jetzt vielleicht nicht unbedingt immer im Kopf, ich muss hier missionieren, aber er ist geprägt von einem bestimmten Weltbild, das ihn dann handeln lässt, wo er vielleicht, wenn er dann vor Gericht steht, auch mal sagt, hätte ich es mal besser nicht gemacht, als 20 Jahre in den Knast zu gehen, aber er macht es eben.
Er macht das ganz genau. Genau so funktioniert das auch. Es ist also nicht unbedingt eine bewusste religiöse oder politische Motivation, sondern es ist die Wirkung eines ganz bestimmten Systems kultureller Selbstverständlichkeiten, die verinnerlicht werden, denen zufolge einfach die Ungläubigen nicht menschengleichen Rechts sind, wenn überhaupt Menschen irgendwelchen Rechts sind. Hinzu kommt natürlich noch, dass in vielen Ländern noch, also zusätzlich zu dieser ohnehin schon religiös-kulturellen Komponente kommt noch hinzu, dass viele von ihnen aus Ländern kommen, die auch dort von ethnisch-religiösen Konflikten geprägt sind. Also zwischen, im Libanon ist es ja offensichtlich, aber es ist auch in Syrien so. Es ist im Irak so, in Afghanistan so. Es ging ja, wo auch zum Teil muslimische Gruppen gegeneinander konkurrieren. Damit wird ein ganz bestimmtes Verständnis des Politischen, jetzt mal ganz unabhängig vom Islam, mit eingesogen. Nämlich, dass es der Konflikt ethnischer und religiöser Gruppen, wobei es in diesen Ländern oft sich überschneidet und fast das Gleiche ist, dass das Politische schlechthin darin besteht, dass ethnisch-religiöse Gruppen um die Vorherrschaft im Land, um die Ressourcen des Landes kämpfen und jede versucht, die andere zu verdrängen. Das kommt dann noch zu dieser möglichen islamistischen oder islamistischen Motivation und islamischen kulturellen Prägung hinzu. Ein System wie das unsere westliche Liberale, das ja möglichst überhaupt keine ethischen Interessen mehr formulieren soll. Es wird uns ja regelrecht verboten zu sagen, dass wir die überhaupt haben könnten, wird von denen nicht verstanden oder wenn verstanden, dann nicht respektiert.
Nun, ich hatte es auch in meiner Anmoderation gesagt, oft kommt ja eigentlich fast immer dann die Reaktion, ja, der ist psychisch gestört, der Täter. Und man, ich meine, aus unserer Sicht würde man sagen, jemand, der ein 16-jähriges Mädchen vor den Zug stößt, der muss ja auch offenbar irgendwo was haben. Aber ist das eine Ausrede, obwohl man es besser weiß? Oder begreifen unsere Politiker, vielleicht auch unsere Justiz, einfach genau diesen Hintergrund nicht?
Also was unsere Politiker begreifen oder nicht begreifen, darüber kann man trefflich spekulieren. Ich tendiere zu der Auffassung, dass zumindest die Köpfe, die dort das Sagen haben, es auf die Zerstörung unseres Landes anlegen. Also ich glaube schon, dass sie begreifen, was sie da tun. Natürlich gibt es da noch eine Komponente, dass jemand psychisch krank ist. Denn wir müssen uns klar machen, die kommen aus Ländern wie Afghanistan, wie Syrien, Irak und ähnlichen Ländern, in denen massive Gewalterfahrungen zum Alltag gehören. Natürlich sind viele von denen traumatisiert, nach unseren Begriffen. Aber das ist ein Grund, sie nicht reinzuholen. Man kann sich doch nicht wirklich ein Millionenheer von Menschen reinholen mit einem so hohen Anteil an offensichtlich gewalttätigen, psychisch gestörten Menschen. Also es ist gar nicht falsch zu sagen, dass das auch so eine Komponente hat, die psychiatrisch relevant ist. Aber dann muss man sich doch fragen, wieso holt man solche Leute? Das war genau das, was man der Regierung vorwerfen muss.
Das, was Sie beschreiben, würde bedeuten, es gab, ich glaube in den 90er Jahren fing das an, immer mal so die Vorstellung oder vielleicht auch die Propaganda eines Euro-Islam, eines Pop-Islam, der irgendwie kompatibel ist mit Europa, für Zentralasien, die Länder, die lange in der Sowjetunion de facto atheistisch gelebt haben, wird manchmal vom Folklore-Islam gesprochen, dass das eine Illusion ist.
Das ist eine Illusion. Das ist so eine Illusion, die daraus resultiert, dass das Christentum sich ja auch sehr weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hat. Und man sagt dann eben, naja, wenn das Christentum das konnte, warum kann der Islam das nicht? Der Islam kann das deshalb nicht, weil er die Grundlage der gesellschaftlichen Ordnung ist. Also bis hinein in Alltagsnormen, in die Vorstellung von Recht und Unrecht, von Gut und Böse, von Wahr und Unwahr. Das ist alles in einer Weise religiös durchdrängt, wie es im christlichen Kulturkreis in dieser Form gar nicht möglich ist und nicht mal im Mittelalter möglich war, weil das Christentum von Anfang an in einem säkularen Umfeld im Römischen Reich gewachsen ist und sich damit auseinandersetzen musste. Daher kommt ja der Grundsatz, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Die Emanzipation der, zum Beispiel der Wissenschaft oder der Kunst von der Religion, die hat noch einige Zeit in Anspruch genommen. Aber die Emanzipation des Staates von der Kirche, die lag dem Christentum schon sozusagen in die Wiege gelegt. Und die war dann auch die Grundlage der übrigen Säkularisierungsprozesse, die es so in der islamischen Welt nicht gegeben hat. Und zwar genau wegen dieses anders gearteten Charakters der islamischen Religion nicht gegeben hat. Der Islam ist keine Religion, die man sozusagen im stillen Kämmerlein praktizieren kann, sondern es ist eine Religion, deren Inhalt die Gestaltung der Gesellschaft nach dem Willen Allahs ist, wie er eben von Muslimen verstanden wird, weil der Koran als göttliche Offenbarung aufgefasst wird. Und es ist eine viel politischere Religion von Anfang an, schon vom Ansatz her, als es das Christentum jemals sein könnte. Für das Christentum ist das Reich Gottes immer jenseits der Geschichte gelegen. Also die Selbsterlösung des Menschen im Diesseits ist nicht möglich. Das ist von den theologischen Grundlagen des Islam her gar nicht denkbar. Für den Islam gibt es zwar auch sowas Ähnliches wie ein Reich Allahs, das dann in der Zukunft liegt, nämlich wenn der ganze Planet islamisch geworden ist, dann ist das das höchste Glück der Menschheit verwirklicht. Also das ist ein sehr diesseitiges Konzept von Religion, das das Christentum in dieser Form nicht hat. Und daraus erklären sich viele der Unterschiede zwischen islamischen und nicht-islamischen Gesellschaften.
Das heißt, den möglichen Einwand, Sie hatten ja auch vorhin schon mal auf die Rolle des Christentums, warum es eben im Christentum so etwas nicht gibt, den möglichen Einwand, dass das Christentum natürlich auch eine lange missionarische Phase hinter sich hat und mit denen, die sich nicht missionieren lassen wollten, jetzt auch nicht gerade zimperlich umgegangen ist, ja. Da würden Sie keinen Vergleich sehen, oder?
Da würde ich insofern keinen Vergleich sehen, als das eine Sache ist, die sich auch weiterentwickelt hat, die auch innerhalb des Christentums immer Gegenstand der Kritik war. Also schon im 16. Jahrhundert, als die Konquistadoren in Spanien da die gewaltsame Bekehrung der Einheimischen praktiziert haben, gab es bereits Kritik aus der Kirche heraus an diesen Praktiken, dass dies eben nicht kein christliches Vorgehen sei und kein Vorgehen sei, das mit dem Christentum vereinbar sei. Was beim Islam so auffallend ist, ist die stillschweigende oder sogar nicht einmal stillschweigende Billigung gewalttätiger Praktiken, sofern es um einen Konflikt zwischen dem Islam oder einer islamischen Gruppierung und zum Beispiel einem westlichen Staat geht. Also wir hatten zum Beispiel die Anschläge vom 11. September 2001. Wir haben, glaube ich, beide erhebliche Zweifel daran, dass das etablierte westliche Narrativ stimmt. Der Punkt, darum geht es aber in dem Punkt gar nicht, sondern zu einem Zeitpunkt, wo jeder dran glaubte, dass es genauso sich abgespielt hätte, dass islamische Terroristen die Flugzeuge gekapert haben und damit in die Türme geflogen sind. Zu dem Zeitpunkt sind in der ganzen islamischen Welt jubelnde Menschen auf die Straßen gegangen und haben das gefeiert. Obwohl es ja wirklich nur Zivilisten getroffen hat, obwohl es ein offensichtlich barbarischer Akt war, die bloße Tatsache, dass eben hier Ungläubige und speziell deren Herz Amerika getroffen wurde, das war ein Grund, es als Sieg zu feiern, obwohl es sich ja auf längere Sicht eben gar kein Sieg war. Es hat dann die Interventionen der USA im Irak und in Afghanistan unter anderem dem die propagandistische Rechtfertigung gegeben. Es war also wirklich ein Eigentor, wenn man es so sieht. Aber so wurde es eben nicht gesehen, sondern es wird die Gewalt als solche wurde nicht nur als legitim, sondern als bejubelnswert betrachtet. Und auch nicht nur terroristischen Anschlägen, sondern auch der Gewalt, die im Alltag von Muslimen in Deutschland in viel höherem Maße ausgeht, als es dem Durchschnitt ihrem Bevölkerungsanteil entsprechen würde. Selbst hier finden wir fast nie irgendeinen Versuch, aus islamischen offizielleren Zusammenhängen heraus dies nicht nur zu kritisieren, sondern mal ernsthaft zu fragen, was können wir dagegen tun, wie können wir uns in diese auf Friedfertigkeit getrimmte westliche Gesellschaft integrieren, sondern die islamische Gemeinschaft als Ganze schafft durch ihre mindestens stillschweigende, zum Teil auch explizit artikulierte Zustimmung zu solchen Verbrechen, sowohl den terroristischen als auch den kriminellen, einen Nährboden. Gewalt hat in dieser Kultur einen Prestigewert. Die Fähigkeit, den anderen Gewalt anzutun, beweist moralische Überlegenheit. Und das hat etwas mit den Wertentscheidungen des Korans zu tun, mit den Wertentscheidungen der islamischen Religion.
Ein Begriff, der insbesondere bei Tätern immer eine Rolle spielt, ist der Ehre. Ja, du hast meine Ehre verletzt oder meine Schwester hat meine Ehre und die meiner Familie verletzt. Ja. Deshalb muss sie sterben. Ja. Auch im Deutschen gibt es den Begriff der Ehre. Ich glaube, er ist nicht mehr ganz so populär wie vielleicht vor 100 Jahren, aber es gibt ihn noch. Ja. Ist das dasselbe Empfinden oder meinen Moslems etwas völlig anderes, wenn sie von Ehre sprechen, als wir uns vorstellen?
Also das ist, da muss man natürlich sagen, also ähnliche Ehrbegriffe, wie die Moslems haben, sind in vielen Kulturen auch ganz unabhängig, die gar nicht islamisch sind, verankert. Also es wäre jetzt, vor 150 Jahren hat man sich da noch duelliert, das gab es also bei uns durchaus. Trotzdem glaube ich, dass hier ein anderer Akzent zumindest reinkommt. Die Frau, die dem Mann gehört oder eben, wenn sie noch nicht verheiratet ist, dem Vater der Familie und gehört und von ihren Brüdern bewacht wird, die ist sozusagen, dass dadurch, dass sie das ist, auch das zugleich das Eigentum der islamischen Gemeinschaft. Deswegen, wenn man deren unislamisches Verhalten unterbindet, dann liegt die Ehre nicht nur darin, dass eben die Frau noch unbefleckt ist, die Familienehre, sondern eben auch darin, dass die Familie sich in bestimmter Weise als Agentin der islamischen Umma fühlt und betrachten kann und in dieser Form auch akzeptiert wird.
Ich hatte es anfänglich erwähnt, Sie haben dieses Buch geschrieben, das Dschihad-System. Dschihad, das übersetzt man meist mit heiliger Krieg. Ich weiß nicht, ist das überhaupt richtig übersetzt und was ist Dschihad?
Also grundsätzlich heißt Dschihad so viel wie, grundsätzlich bezeichnet Dschihad jede Anstrengung, die ein Muslim unternimmt, um dem Willen Allahs dienlich zu sein. Also es gibt auch, Muslime sagen zum Teil, es ist auch die persönliche religiöse Vervollkommnung ist auch Dschihad. Also das muss man, das ist so eher der Oberbegriff. Heiliger Krieg, das ist mehr so eine Prägung von westlichen Journalisten gewesen. Aber der Kampf um die Ausbreitung der Umar, um die Ausbreitung des Geltungsbereichs des Islam, ist natürlich Teil und sogar ein ganz wesentlicher Teil des Dschihad. Wenn man den Koran analysiert, ich habe eine Analyse der Themen und des Tenors des Korans durchgeführt, dann ist gerade dieser Teil derjenige, auf dem das Hauptgewicht der ganzen Botschaft ruht, die individuelle Vertiefung oder die individuelle Gotteserfahrung, ist im Koran eigentlich kein Thema. Wird natürlich vom Islam jetzt auch nicht ausgeschlossen. Es gibt auch eine islamische Tradition des Sufismus, der gerade die mystische Gotteserfahrung in den Vordergrund rückt. Aber das ist nicht unbedingt das bezeichnet für den Islam in seinem Mainstream.
Wenn wir zu größeren Anschlägen kommen, also nicht zu dem der individuellen Tat mit dem islamischen geprägten Hintergrund, ja, sondern eben wirklich zu so etwas wie Anis Amri, wie Magdeburg, ja, wie Anschläge, die es in Spanien, in Frankreich, in vielen Ländern, ja, gegeben hat. Ist das quasi der Dschihad, den die Täter führen?
Ja, das ist genau der Dschihad. Es geht darum, Furcht in die Herzen der Ungläubigen zu sehen, auch um ihnen zu zeigen, wir sind die Überlegenen, wir können euch Gewalt antun und ihr uns nicht. Es geht darum, die psychologische Entwaffnung der Zielvölker herbeizuführen. Und auch hier ist es so, dass eine zum Teil ganz offene Zustimmung zu Terroranschlägen von Menschen kommt, denen man es gar nicht zutraut. Also dem ehemaligen malaysischen Regierungschef Mahathir Mohamad, ein in der islamischen Welt hoch angesehener Mann, der hat zu der Enthauptung des Lehrers Satie in Frankreich gesagt, ja, die Franzosen hätten sich gefälligst dem, also sinngemäß gesagt, hätten sich dem Islam zu unterwerfen und dürften und müssten auch für die Verbrechen, die Kolonialverbrechen bezahlen. Und also es war, hat sich in einer Weise geäußert, die nur als offene Zustimmung dazu gewertet werden konnte. Und dies wurde, wie gesagt, ein sehr, sehr angesehener Mann, nicht irgendein dubioser Hinterhofprediger. Also hier haben wir, ist sehr deutlich zu erkennen, dass die Gewalt gegen Andersgläubige eben auch Teil einer politischen Strategie ist, die man der islamischen Gemeinschaft durchaus als Ganze zurechnen kann. Natürlich ist nicht jeder Einzelne damit einverstanden, aber die allgemeine Zustimmung schafft diesen Resonanzboden, der diese Art von Kriegführung überhaupt möglich macht und ihr überhaupt einen Sinn verleiht. Denn der das macht, der kann damit rechnen, ich bin ja nicht der Einzige, der das macht. Es ist überall in Frankreich, in Europa, in der westlichen Welt sind Glaubensbrüder unterwegs, die auf verschiedenen Ebenen, und sei es nur die simple Messerstecherei, dieselbe Art von Dschihad führen und damit, indem sie die Ungläubigen bekämpfen und natürlich auch in den eigenen Reihen dafür sorgen, dass die islamischen Gebote eingehalten werden, die Konfliktfähigkeit der islamischen Gemeinschaft als Ganze herausstellen und den Konflikt auch tatsächlich führen.
Das heißt, diese Leute sehen sich quasi als Soldaten einer größeren Armee.
Ja.
Jetzt könnte man ja sagen, so ein Anschlag führt nicht zu dem Ergebnis, dass eine islamische Regierung meinetwegen in Deutschland installiert wird. Sie führt höchstens zu dem Ergebnis, dass an Volksfesten irgendwelche Steine aufgestellt werden, wo Autos nicht mehr durchkommen. Ist das aus deren Sicht bereits der gewünschte Erfolg? Oder?
Das führt ja zumindest mal dazu, dass der Staat nur noch bedingt bereit ist, überhaupt sein Gewaltmonopol durchzusetzen. Wenn sie, um einen, sagen wir, einen Araber zu verhaften, gleich hier drei Mannschaftswagen losschicken müssen, dann muss sich der Polizeikommandeur überlegen, der Verantwortliche überlegen, schicke ich die da überhaupt hin? Habe ich diese Mannschaftswagen überhaupt oder lasse ich es dann eben gut sein, lass denjenigen laufen? Das heißt, damit wird auch der Geltungsbereich des westlichen Rechts zurückgedrängt und der Anspruch des Staates, des westlichen, in dem Fall des deutschen Staates, seine Gesetze durchzusetzen, wird damit unterlaufen.
Jetzt kennt der Islam eine Form des Attentats, den meiner Ansicht nach andere Kulturen, wenn wir vielleicht mal von Japan absehen, mit den Kamikaze-Fliegern nicht kennt, nämlich der des Selbstmordattentates. Ja. Oftmals wird das dann so, ich glaube auch ein bisschen vielleicht schaurig, romantisch, man kommt dann zu den 17 oder wie viele Jungfrauen es sein, oder 72. Ja. Aber also Wie funktioniert es, dass man Menschen dazu bringt, und zwar in größerer Anzahl, ja, sich selbst in den Tod zu sprengen? Warum schafft der Islam das, was andere nicht schaffen? Oder das hört sich vielleicht so positiv an. Ja. Ist das ein Ausfluss des Islams?
Ja, sagen wir mal so, es ist natürlich, der Islam ist natürlich auch ein sinnstiftendes System. Die Menschen haben ein Bedürfnis danach, nach Transzendenz, nach dem in einem größeren Zusammenhang zu stehen, in einem größeren sozialen, in einem größeren historischen Zusammenhang. Und diese Sinnstiftung reicht unter Umständen eben schon aus, zu sagen, ja, dann habe ich meinen Auftrag, meinen Lebenssinn als Muslim erfüllt und werde dann im Paradies dafür belohnt. Das ist wirklich so einfach. Und das funktioniert auch zum Beispiel auch mit totalitären Ideologien. Also den Islam rechne ich unter anderem auch unter die totalitären Ideologien, die genau dieses Bedürfnis ausnutzen von Menschen, die jetzt, also Kommunismus und Nationalsozialismus, die in Gesellschaften entstanden sind, die traditionell christlich geprägt waren und das Christentum zum Teil selbst zerstört haben, zum Teil ein bereits mehr oder weniger ruiniertes Christentum vorfanden, um dann ihre Ideologie an diese Stelle zu setzen. Auch damit funktioniert das. Es funktioniert natürlich umso besser, wenn es nicht wie der Kommunismus oder der Nationalsozialismus eine Ideologie sozusagen aus der Retorte ist, sondern ein in 1400 Jahren gefestigtes System.
Wo ist aus Ihrer Sicht der Unterschied zwischen Ideologie und Religion? Dass es das Transzendente nur hat? Also ist das das einzige Zusätzliche?
Ich würde da gar nicht mal eine prinzipielle Unterscheidung treffen wollen. Für uns in der westlichen Welt sind das zwei verschiedene Paar Schuhe, aber zum Beispiel in der islamischen Welt ist das nicht. Der Islam ist mindestens, und zwar in seinem Kern, eine Gesellschaftsideologie. Also sowohl eine Religion als auch eine Ideologie. Also man kann nicht in der Weise, wie es manche Leute gerne tun, zwischen Islam und Islamismus unterscheiden. Es ist zwar dasselbe, es ist zwar nicht dasselbe, aber es sind zwei Seiten derselben Medaille. Also der Islamismus ist sozusagen die politische, im engeren Sinne politische und ideologische Seite des religiösen Systems Islam.
Kann es einen Islam in einem nicht-islamischen Land wie Deutschland oder Europa, kann es einen Islam ohne Terror überhaupt geben? Denn man könnte ja auch sagen, ihr könnt ja auch Parteien gründen, um an die Macht zu kommen. In den Niederlanden ist das gemacht worden. Die sind dort auch im Parlament. Das funktioniert möglicherweise mit der demografischen Entwicklung in 20, 30 Jahren sogar tatsächlich. Ja. Also ist, wenn man so will, ein Dschihad ohne Gewalt denkbar?
Nein. War noch nie denkbar, denn auch wenn jetzt durch die demografische Entwicklung in eine herrschende Position kommen und sie die Mehrheit stellen und dann die Gesetze diktieren können, dann geschieht das, was in den historischen Dschihad-Phasen auch geschehen ist, dann werden die Spielregeln so gesetzt, dass man den Ungläubigen das Leben so schwer wie möglich macht. Auch allgegenwärtige Gewalt gegen Nichtmuslime war sowohl im Mittelalter als auch in der Neuzeit eines der Mittel, mit denen man die Islamisierung erzwungen hat. Man hat normalerweise nicht direkt mit vorgehaltenem Krummsäbel die Leute zur Bekehrung gezwungen. Das gab es zwar auch, aber es widersprach der islamischen Doktrin, es so zu machen. Es ist alles viel indirekter. Man gestaltet die Gesellschaft so, dass es praktisch unerträglich ist, kein Muslim zu sein. Und dazu wird auch weiterhin die Gewalt gehören. Also wir sehen das in Ländern wie Nigeria zum Beispiel. Je größer der muslimische Anteil an der Bevölkerung ist, desto größer ist auch die Gewalt von Muslimen gegen Nichtmuslime. Sie haben gefragt, kann es einen Islam in Europa ohne Terror und Gewalt geben? Ja, den kann es schon geben, aber dazu müsste die islamische Minderheit erstens kleiner sein, als sie momentan ist, und zweitens nicht die Perspektive haben, irgendwann zur Mehrheit zu werden. Wenn das der Fall wäre, dann könnte man sich, das war ja zum Beispiel in den 80er Jahren oder so, war das ja weit entfernt. Die Muslimbrüder haben da schon lange an entsprechenden Strategien gearbeitet, aber es war jetzt nicht das Bewusstsein jedes Türken oder jedes Arabes, der in Deutschland lebte, irgendwann haben wir hier die Mehrheit und dann übernehmen wir den Laden. Mittlerweile ist das schon so. Und deswegen ist lohnt es sich viel weniger, beziehungsweise überhaupt nicht mehr, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Das wäre anders, wenn eben der deutsche Staat oder die deutsche Gesellschaft deutlich machen würde, dass sie entschlossen ist, die hiesige Kultur einschließlich ihrer liberalen und demokratischen Elemente zu verteidigen und sie nicht einer mit der Moderne überhaupt nicht vereinbaren Religion zu opfern. Wenn es dann trotzdem noch Muslime, also eben als Minderheit gibt, die auch nicht die Chance hat, zur Mehrheit zu werden, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass es auch sowas wie ein friedliches Zusammenleben geben kann, so wie es auch ein friedliches Zusammenleben mit den Zeugen Jehovas gibt, die sich ja auch aus der Gesellschaft in gewisser Weise ausklinken, aber nichts unternehmen, nichts gegen die herrschende Ordnung unternehmen, nichts versuchen, um hier mit Gewalt zum Beispiel zu missionieren.
Das finde ich einen sehr interessanten Punkt, weil man das ja oft hört. Also vielleicht auch sogar von Moslems selber, aber auch von vielen Deutschen, die sagen ja, wo sollen die sich eigentlich rein integrieren? Ja. In eine Gesellschaft, die sich selber hasst und 72 ja. Geschlechter zu haben glaubt. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, basiert der Dschihad ja darauf, also die Ausbreitung der Umma, die Ausbreitung des Islams, dass hier eben kein islamisches System ist. Das heißt, selbst würden wir ja. mit einem anderen Stolz und einem anderen Nationalstolz ja. gehen, wären wir ja trotzdem keine Moslems, also aus deren Sicht trotzdem bekämpfenswert.
Das ist schon richtig, aber es wird dann nicht um jeden Preis der Kampf geführt. Insbesondere, man muss jetzt hier wieder nochmal natürlich eine psychische Dimension einbeziehen. Muslime sind es gewöhnt, in sehr starken, regelorientiert zu denken. Also eine vernünftige Gesellschaft ist eine, die Regeln vorgibt und auch durchsetzt. Also wenn ein Staat, der also selbst bei Gewaltdelikten nur Bewährungsstrafen verhängt, der wird überhaupt nicht ernst genommen. Die Bewährungsstrafe zielt auf den gesetzestreuen Bürger ab, für den das ein furchtbares Stigma ist. Also schon ein verurteilter Straftäter zu sein, wenn es auch nur eine Bewährungsstrafe ist, das interessiert jemanden nicht, der sich in diese Gesellschaft nicht integriert hat. Wenn man dagegen sehr klare Ansagen macht und die auch durchsetzt, dann hat man schon mal von vornherein mehr Respekt von denen geerntet, was jetzt nicht heißt, dass sie dann aufhören, dem Islam anzuhängen, aber merken, hier werden wir es nicht so leicht haben und vielleicht auch einen Anreiz sehen, sich dann eben in diese Gesellschaft zu integrieren. Dasselbe ist ja dieser völlige Mangel an Nationalstolz. Ich wüsste jetzt auch nicht, wenn ich jetzt, sagen wir mal, Türke wäre, warum soll ich mich als Deutscher verstehen und mich mit dieser Gesellschaft, die sich offensichtlich selbst verachtet, selbst beschimpft und selbst schadet, bis zu katastrophalen Zuständen, warum soll ich mich mit der identifizieren? Ich habe doch meine Gemeinschaft, die da viel stabiler ist und die mir auch verschiedene Zumutungen der sogenannten liberalen Moderne vom Hals hält. Also ich glaube nicht, dass an Schulen mit hohem Muslimanteil es üblich ist, dass da irgendwelche Transmenschen oder mit Hundemasken hingehen, um sich von Kindern streicheln zu lassen. Ich glaube, das würde in einer Schule mit hohem arabischem oder türkischem Elternanteil sehr schnell zu Unruhen führen. Ich glaube nicht, dass das dort gemacht wird. Das wird gemacht dort, wo die eben nicht sind.
Ja. Es gab tatsächlich, es kann einige Jahre jetzt her sein, eine, ich glaube, es war eine türkische Partei, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, hier in Deutschland, die ja. also Türken oder Moslems vertreten wollte, die bei irgendwelchen Wahlen plakatiert haben, kein Schulfach schwul. Da wollten sie, ich yeah. weiß nicht mehr genau was. Warum ist bei vielen Linken, bei vielen Woken die Vorstellung vorhanden, dass dieser Islamismus ja eigentlich nicht so schlimm ist oder sogar kompatibel zu ihrer eigenen Ideologie? Wollen Sie es nicht begreifen, oder?
Also da müssen wir jetzt wirklich in die Psychologie greifen. Denn logisch ist das nicht mehr erklärbar. Ich glaube, dass die Linken sich selbst hassen und weil sie das tun, hassen sie auch die Gesellschaft, aus der sie hervorgegangen sind und wollen sie zerstören. Nur unter dieser Prämisse ergibt diese linke Gesamtpolitik überhaupt irgendeinen Sinn. Das hat nichts mit Emanzipation zu tun, es ist auch nicht in irgendeiner Form marxistisch, es ist der blanke Zerstörungswille. Und wenn ich mir anschaue, auch nicht nur von den linken Parteien und den linken Funktionsträgern, sondern auch von ganz normalen Leuten auf der Alltagsebene, wenn ich also zum Beispiel höre, die Linkspartei hatte ja gewaltige Erfolge da bei der Bundestagswahl, dass die 2/3 der Stimmen der Linkspartei von Frauen, bei den Menschen zwischen 18 und 24, 2/3 der Stimmen für die Linkspartei von Frauen kamen. Also genau jungen Frauen, also genau der Bevölkerungsgruppe, die am stärksten gefährdet ist durch diese Zuwanderung, durch diese Masseneinwanderung, muss ich mich schon fragen, ob die vielleicht eigentlich sich selbst hassen. Denn nur jemand, der sich selbst hasst, legt doch ein so offensichtlich selbstschädigendes Verhalten an den Tag.
Ich glaube, wir haben die Sendezeit längst überschritten. Insofern ist es dann auch schon egal. Aber einige wenige Fragen habe ich noch. Ja. Es ist interessant, dass Sie das Thema Frauen angesprochen haben. Ja. Frauen spielen im Islam sichtbar eine gewisse Rolle, mit Kopftuch zum Teil auch voll verschleiert, sehr stark zurückgedrängt, also in keiner Weise in der Selbstentfaltung, die eben in westlichen Gesellschaften möglich ist. Und tatsächlich sind es selten Frauen, die Gewalt ausüben im Kontext beispielsweise von islamischer
Gewalt. Das ist nicht ihre Aufgabe.
Gewalt. Es gab das zum Teil im islamischen Staat, der sich ja kurzzeitig gebildet hat, da gab es. Ja. Auch Frauen, die Gewalt ausübten. Sie hatten jetzt gesagt, das ist nicht ihre Aufgabe. Viele haben ja die Illusion, ja, sozusagen die Frauen könnte man rausbrechen, weil sie unterdrückt sind. Fühlen sie sich unterdrückt oder führen sie auf ihre Weise Dschihad?
Die führen erstens auf ihre Weise Dschihad. Und die, das mit der Unterdrückung ist ja immer das, woran will man es messen. In den westlichen Gesellschaften ist die Vorstellung verbreitet, jeder will frei sein. Das stimmt natürlich bis zum gewissen Grade, aber es sagt nicht jedem zu, in einer Gesellschaft zu leben, in der jeder andere auch frei ist und dann die Umstände des eigenen Lebens nicht kalkulierbar sind. Das schafft Unsicherheit, insbesondere wenn man selber eben in sehr, sehr rigiden Verhältnissen groß geworden ist, oder? Oder aber, wenn man die westliche Gesellschaft erlebt hat und hier Enttäuschungen erlebt hat. Es gibt Frauen, die zum Islam übertreten, weil sie genau diese klare Geschlechterrollenzuweisung schätzen. Und überhaupt diese sehr klar durchgeregelte Lebensweise, die das schätzen, weil die unsere heutige westliche Gesellschaft als verunsichernd empfunden wird. Sie kann zumindest eines nicht. Sie kann keinen Sinn stiften. Das ist ja eigentlich auch nicht die Aufgabe einer liberalen Gesellschaft, also zumindest nicht im politischen Bereich. Das wäre eigentlich die Aufgabe des Christentums, das aber immer mehr im Zerfall begriffen ist und dessen amtliche Vertreter ja so ziemlich alles vertreten, nur nicht die Grundlagen des christlichen Glaubens. Und diese existenzielle Verunsicherung, das ist auch eben etwas, was weswegen das gar nicht so als Unterdrückung, sondern als Sicherheit empfunden wird, in einer solchen Gemeinschaft zu leben. Das ist natürlich auch was Leute nicht verstehen können, die sich schon unfrei fühlen, wenn sie sich nicht ihr Geschlecht aussuchen können. Also, aber das ist ein Punkt, wo ich sagen würde, also die Vorstellung, der Islam, es werde eine innerislamische Revolution angeführt durch die Frauen geben, also das halte ich für vollkommen absurd, was es geben kann. Und was man, wenn es das gibt, auch unterstützen sollte, ist, dass einzelne Frauen versuchen, diesem System zu entkommen. Und die müssen dann auch jeden Schutz bekommen, den die Gesellschaft ihnen bieten kann. Aber dass der Charakter der islamischen Parallelgesellschaften in unserem Land dadurch grundlegend geändert wird, das halte ich für eine Illusion.
Wir haben über das Wort Dschihad gesprochen, aber noch nicht über das Wort System. Das ist so ein bisschen angesprochen, oder wir hatten darüber gesprochen, dass quasi viele Attentäter sich als Soldaten einer Armee verstehen, wo sie die anderen Soldaten nicht unbedingt kennen, aber sie wissen, dass sie da sind. Ist das das System? Ist es bereits damit ausreichend?
Das ist ein Aspekt des Systems. Das ist ein System von Verhaltenserwartungen. Ich meine, jedes soziale System ist aus soziologischer Sicht ein System von Verhaltenserwartungen, die hier aber so strukturiert sind, dass man immer weiß, dass man immer weiß, in welchen Zusammenhängen man auf die Solidarität seiner Glaubensbrüder hoffen kann und in welchen nicht. Also die Palästinenser wissen genau, sie können sich auf die Unterstützung der Umma verlassen. Die Kurden können das nicht. Warum? Weil die Gegner der Kurden ebenfalls Muslime sind. Also insofern, da geht es da nicht um die nationale Unabhängigkeit als Wert an sich, sondern um die Tatsache, dass hier ein innermuslimischer Konflikt ist und kein Konflikt von Muslimen gegen äußere, gegen nichtmuslimische Parteien.
Heißt dieses System, also wir stellen ja uns oft Systeme, in denen gekämpft wird, in denen Krieg oder Missionen geführt wird, als in irgendeiner Weise zentral organisiert vor. Und vor vielen Jahrzehnten gab es mal den Fall Salman Rushdie, ja, ein britischer Schriftsteller, ja, oder Pakistaner, ist er, ja, glaube ich, eigentlich, der wegen der Beleidigung des Islam, wie es gießen hat, eine Fatwa, eine Todesdrohung bekam. Da hat tatsächlich der Ayatollah Khomeini gesagt, so, der, ja, ist jetzt umzubringen. Also da wurde es angewiesen. Mhm. Aber das scheint mir eher die Ausnahme zu sein.
Das ist insofern eher die Ausnahme, als der schiitische Islam ohnehin noch am ehesten das aufweist, was man mit einer kirchenähnlichen Struktur vergleichen könnte, mit dieser Hierarchie der Ayatollahs und der Hujjatul Islam und dann dieser abgestuften Hierarchie von geistlicher islamischer Bildung, die dann auch entsprechende religiöse Autorität vermittelt. Gerade der sunnitische Islam ist in gewisser Hinsicht viel anarchischer strukturiert. Und das ist das, was mich auch fasziniert hat an diesem System, dass es tatsächlich als ohne zentrale Spitze und ohne formelle Organisation. Es gibt, natürlich gibt es Staaten, es gibt Parteien, es gibt Armeen in der islamischen Welt, aber es gibt nicht den Islam in der Form solcher Organisationen und er ist als um eine Konfliktpartei zu sein, auch nicht auf die Existenz solcher Organisationen angewiesen, sondern es ist eigentlich gerade die anarchische Struktur, die dafür sorgt, dass zum Beispiel niemand den Dschihad beenden kann, weil niemand die Autorität dazu hat. Gerade die anarchische Struktur sichert die Loyalität der Muslime zu den islamischen Lehren, zu der von, nach muslimischem Glauben, von Allah offenbarten Wahrheit und der Pflicht zu ihrer Verbreitung im Dschihad. Das heißt, es wird sich immer einer finden, der den Dschihad wieder aufnimmt, wenn andere ihn vielleicht gerne beenden würden.
Es heißt aber, auf eine gewisse, vielleicht zynische Art und Weise haben diejenigen, die sagen, Einzelfall, Einzeltat, insofern recht, als solche Anschläge nicht befohlen oder zentral geplant sind, sondern da kommt wirklich ein Einzelner, der jetzt seinen Dschihad macht, sich natürlich, ja, imaginiert und auch ist in einer größeren, ja, Gruppe, aber es kommt aus dem Einzelnen
heraus. Das ist das, was viele einfach nicht begreifen und was wir von unserem westlichen Denken ja vielleicht auch gar nicht begreifen können, weil bei uns, in unserem Verständnis, kollektives Handeln in aller Regel, also wenn man jetzt nicht gerade Soziologe ist, in aller Regel verbindet man damit die Vorstellung von zentraler Organisation und zentraler Steuerung. Und aber natürlich sind das keine Einzelfälle, denn sie hängen miteinander zusammen, sie hängen durch ein weit verzweigtes System wechselseitiger Verhaltenserwartungen zusammen. Also der Attentäter weiß im Grunde schon, dass er mindestens die stillschweigende Zustimmung seiner Glaubensbrüder hat, unter Umständen sogar die explizite, und er hat durch diese islamische Auffassung vom Dschihad, auch von der Auffassung der Weltgeschichte, die insofern keine Entwicklung ist, sondern ein ständiger Kampf des Islam gegen den Rest der Welt, bis der Islam besiegt hat, weiß er, dass andere diese Auffassung auch haben, kennt sozusagen seine Stellung im von Allah offenbarten Gang der Weltgeschichte und kann dadurch in der Weise handeln, die den Islam, den Dschihad befördert. Ja. Ja, ich glaube, die Chance haben wir. Es wäre ja auch nie so weit gekommen, wie es gekommen ist, wenn wir nicht von politischen Eliten regiert würden, die uns systematisch schädigen wollen und die auch keine Loyalität unserem Land gegenüber empfinden, sondern nur noch auf Kritik nicht mehr so wie vielleicht noch vor 30 Jahren mit einem Versuch reagieren, die eigene Politik zu verbessern, sondern nur noch mit Repression regieren können. Und wenn wir diese politische Klasse von der Macht verdrängen, ja, dann haben wir allerdings eine Chance, auch die bisherigen Islamisierungsprozesse erstens zu stoppen, das ist sowieso das A und O, und zum Teil eben auch umzukehren.
Abschließende Frage. Es gibt manchmal Stimmen oder es gibt eine Debatte, ob zum Beispiel Deutsche, die dieses, sagen wir mal, die etwas nationaler oder konservativer denken, auch durchaus Moslems, Einwanderer aus muslimischen Ländern, als Verbündete sehen sollen, weil die ja auch konservativ sind. Davor würden Sie wahrscheinlich warnen.
Davor warne ich dringend. Das ist genau dieses Denken, das nicht wahrhaben will, wie tief die Unterschiede sind. Im Grunde ist es ein universalistisches Denken im konservativen Gewande. Man ist für die Familie, die sind auch für die Familie und dann können wir uns doch zusammentun. Nein, die sind nur für ihre Familie und für ihre Gemeinschaft. Sie werden auch nicht erleben, dass die jetzt protestieren gegen diese ganze Verschwulungs- und Transgender-Politik, die betrieben wird, weil die sich sagen, das interessiert uns doch nicht. Das betrifft uns nicht, weil wir uns gegen diese Tendenzen wehren werden. Es führt nur dazu, dass die deutsche Gesellschaft unterminiert und destabilisiert wird. Und dagegen haben wir gar nichts. Und deswegen ist diese Vorstellung, man könne da irgendwelche Bündnisse schließen, absolut, geht völlig am Verständnis des Islams als eines Systems vorbei, das nicht auf abstrakte universalistische Prinzipien aufbaut, in dem Sinne, dass nicht-islamische Gesellschaften die auch befolgen können. Sie sind entweder islamisch oder sie sind es nicht. Und wenn sie es nicht sind, dann haben sie zu verschwinden. Und da hat man nicht irgendwelche Bündnisse zu schließen.
Sagt Manfred Kleiner-Hartlage. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.